Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Herzlich willkommen zu Sein und Streit. Heute mit Christian Möller. Vor 30 Jahren ist in Berlin die Mauer gefallen. Die DDR war damit Geschichte und auch die Philosophie der DDR. Institute sind abgewickelt worden, viele Professuren wurden neu besetzt. Ihre vorigen Inhaber waren schließlich als marxistisch-leninistische Ideologen viel zu nah dran an den Schaltstellen des Systems. So zumindest will es das Klischee. Aber stimmt das wirklich? War die DDR-Philosophie nichts als Stichwortgeberin für den Staatsapparat? Wie frei war das Denken im real existierenden Sozialismus? Welche Nischen gab es, um sich der Bevormundung durch Staat und Partei zu entziehen? Darüber spreche ich jetzt mit der Kulturwissenschaftlerin Renate Reschke. Sie hat zu DDR-Zeiten in Berlin Philosophie und Kulturwissenschaft studiert und gelehrt. Und sie war nach 1990 Professorin für Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität. Frau Reschke, dass Philosophen zu Staatenlenkern werden, das ist ja ein uralter Traum der Philosophie. Und die DDR hatte den Marxismus oder Marxismus-Leninismus sozusagen als offizielle Staatsphilosophie. Hat sich der Traum da also erfüllt?
Ich glaube, dieser Traum hat sich noch nie erfüllt. Die Antike hatte ihren Platon und Sokrates gehabt, da hat sich's nicht erfüllt. Der preußische Staat hatte seinen Hegel gehabt, da hat sich nicht erfüllt. Und in der DDR hat man auf Marx gesetzt und das hat sich auch nicht erfüllt. Es ist eine große intellektuelle Illusion, mehr nicht, dass Philosophen je Staaten lenken könnten. Ich glaube, Philosophen sind nie Politiker im eigentlichen Sinne und wollen es auch gar nicht sein.
Aber das ist ja doch eine große Ausnahme, kann man schon sagen, dass der theoretische Entwurf eines Philosophen ja auch namentlich so aufs Podest gehoben wird, wie das in der DDR der Fall war. Es gab ja auch Philosophen zum Beispiel, die arbeiteten in der Akademie der Gesellschaftswissenschaften, die lehrten dort zum Beispiel Marxismus, Leninismus, die standen in direkter Verbindung auch mit dem Zentralkomitee der SED, der Staatspartei. Welchen Einfluss konnten die denn ausüben?
Das ist schon richtig, wie Sie sagen, dass die DDR oder überhaupt die sozialistischen Staaten, allen voran ja die Sowjetunion, auf den sogenannten wissenschaftlichen Marxismus gesetzt haben und hatten sich zur Aufgabe gestellt und hatten auch darin ihren besonderen Vorzug gesetzt, dass sie ihre Politik auf wissenschaftlich-philosophisch begründeten Prämissen aufbauen wollten und auch aufgebaut haben nach ihren Vorstellungen. Aber das ist natürlich, und dazu brauchte man eine Philosophie, die staatstragend wurde. Und das war der Marxismus-Leninismus, eine Zeit lang sogar Marxismus-Leninismus-Stalinismus. Aber das wurde ja dann gekappt, der Stalinismus, offiziell zumindest. Man richtete natürlich entsprechende Institutionen ein. Das war ganz klar, die Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED, so hieß sie ja offiziell, hatte natürlich ihre Philosophen, die maßgeblich, soweit ich weiß und soweit wir auch immer nachlesen konnten, an den sogenannten Plänen der SED, Plänen mit E jetzt geschrieben, mitgearbeitet haben, Vorlagen geliefert haben für die offizielle Ideologie des Staates. Das ist schon richtig. Und diese Philosophen fühlten sich dem Staat natürlich in besonderer Weise verbunden und verpflichtet.
Jetzt gab es ja in der Bundesrepublik auch Politiker, die sich mit Philosophen umgaben oder mit ihnen das Gespräch suchten. Helmut Schmidt hat zum Beispiel immer mit Karl Popper lange Gespräche, glaube ich, geführt. Wie kann ich mir das jetzt hier vorstellen, wenn die Philosophen da in diesen Plänen der SED saßen und mitarbeiteten? Also da sitzt ein Philosoph dann mit Honecker oder vorher mit Ulbricht in einem Raum und man tauscht sich aus und kann Einfluss nehmen?
Ich war nie dabei, das kann ich also so nicht sagen. Aber das glaube ich eher nicht. Ich glaube, es wurden Aufgaben quasi oder Fragen gestellt an die Philosophen und die arbeiteten sozusagen Diskussionspapiere aus, die dann innerhalb des ZK oder anderer Gremien diskutiert und entweder verworfen oder angenommen wurden. Die waren wahrscheinlich meistens so formuliert, dass sie angenommen wurden. Und dann in den offiziellen Veranstaltungen eben von den entsprechenden Führungskräften auch vorgetragen wurden.
Eine für die Philosophie im Allgemeinen wichtige Maxime ist die der Aufklärung, stammt von Kant, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. War das denn möglich bei einer Staatsphilosophie wie dem Marxismus, Leninismus, der doch nach allem, was man hört, sehr schon zur Doktrin gewesen war und sich eigentlich auch nicht mehr weiterentwickeln sollte?
Wenn man von 1989 ausgeht, dann muss man rückwirkend sagen, es war wohl offensichtlich trotz dieser orthodoxen Philosophie bei sehr vielen möglich gewesen. Sicherlich nicht bei den Protagonisten dieser orthodoxen Haltung. Die haben das wahrscheinlich nie in Frage gestellt. Aber ich muss sagen, ich komme von der Kulturwissenschaft, also einer philosophisch orientierten Kulturwissenschaft. Wir haben einen der wichtigsten Sätze von Marx sehr ernst genommen, an allem ist zu zweifeln. Der ist natürlich nicht von Marx allein, das haben viele andere auch gesagt, aber Marx hat ihn auch gesagt. Und dieser Bonmot von Marx, ich bin kein Marxist, in dem Sinne, die wir Kulturwissenschaftler haben den ernster genommen als die sogenannte orthodoxe offizielle Philosophie. Die hat darüber seltener gesprochen oder gar nicht.
Menschen, die sich für Philosophie interessieren, bei denen würde man annehmen, dass viele von denen besonders unabhängige Geister sind. Sie haben eben schon diesen Satz zitiert von Karl Marx, an allem ist zu zweifeln. Durfte dieses Fach denn überhaupt jeder studieren oder wurde da vorher geguckt, ob jemand auch aus einem entsprechenden Haushalt kommt, ob die Familie linientreu ist?
Es wurde insofern geguckt, also erstens, sie waren ja limitiert, das konnte ja nicht jeder studieren in jedem Jahr. Es gab so und so viele Studienplätze, wurden für Fachrichtungen freigegeben und insofern war es von vornherein limitiert. Und dann wurde natürlich geguckt, es gab so einen Schlüssel, dass Arbeiter- und Bauernkinder eine ziemlich große Rolle spielen sollten bei der Besetzung oder bei der Aufnahme ins Studium. Intellektuellen Kinder etwas weniger, aber das war am Ende dann nur noch bloße Theorie gewesen, weil sich sozusagen aus der Arbeiterklasse eine gewisse Intelligenz herausgebildet hatte und die natürlich dann deren Kinder wieder Intelligenzler waren oder intellektuellen Kinder, sodass es am Ende natürlich im Wesentlichen intellektuellen Kinder waren. Das ist das eine. Zum anderen, ideologisch vorsortiert wurde eigentlich nicht. Wer immer etwas zurückhaltender beurteilt wurde und auch aufgenommen worden, das waren Kinder, soweit ich es weiß, aus christlichen Familien, das war da, oder Theologenfamilien vor allem. Das war etwas schwieriger, aber auch da gab es Ausnahmen. Eine der ganz großen Ausnahmen ist Wolfgang Thierse.
Der SPD-Politiker und zuletzt langjähriger Bundestagspräsident.
Ja, genau der als Katholik ja bekannt ist, ja auch heute noch in führenden Positionen innerhalb der katholischen Organisationen. Er hat aus seiner religiösen Haltung nie ein Hehl gemacht, aber er wurde aufgenommen und einige andere auch. Aber es waren die wenigeren, das muss man ehrlicherweise sagen. Und ich weiß es von einem Fall bei der Kulturwissenschaft, wurde sogar ein Genosse Bausoldat aufgenommen, der sich beworben hat, also jemand, der aus religiösen Gründen den Kriegsdienst, den Soldatendienst, den Aktiven mit der Waffe in der Hand abgesagt hatte, aber auch der wurde aufgenommen und wird nachher ein erfolgreicher Kulturwissenschaftler geworden.
Nun wissen auch Leute, die nicht in der DDR aufgewachsen sind, dass es in diesem Land für alles eine offizielle und eine inoffizielle Seite gab, was man öffentlich gesagt hat, was man privat gesagt hat beispielsweise. Die Menschen haben sich so Rückzugsorte jenseits der Öffentlichkeit, die von Partei und Staat geprägt war, gesucht. Gab es solche Nischen auch in der Philosophie?
Ob es diese Nischen in der Philosophie gab, so kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ich war in der Kulturwissenschaft. Wenn man so will, war die ganze Kulturwissenschaft eine so große Nische, die dann sogar eine gewisse institutionelle Anbindung hatte als Fachdisziplin, an der doch sehr viele Studenten über die Jahre ausgebildet wurden. Aber Sie haben recht, über weite Strecken, auch innerhalb der Kultur- und der Kunstszene, war die DDR schon ein Nischenstaat gewesen, in dem sie aber sehr große Nischen, sehr viele Nischen, und ich glaube, fast alle hatten solche Nischen gehabt. Wenn private intellektuelle Gespräche, sogar Unterricht, der außerhalb der Universitäten stattgefunden hat. Ich weiß es, ich habe selbst Unterricht gemacht, also mit ehemaligen Studenten, die dann weitermachen wollten und dann schon längst in ihren Berufen, in Verlagen und war etwa im Henschel Verlag. Da haben wir jahrelang noch in der Redaktion gesessen, haben unseren Unterricht inoffiziell weitergemacht.
Und das hätte niemand wissen dürfen?
Doch, das war bekannt. Das war bekannt, aber bei der Kulturwissenschaft sah man das etwas lockerer.
Sie haben eben schon gesagt, die Kulturwissenschaft an sich war sozusagen so eine Nische. Und wenn ich es nicht ganz falsch verstanden habe, war sie ja auch ein bisschen so gedacht. Also dass in Berlin an der Humboldt-Universität in den 60er Jahren ein Institut für Kulturwissenschaft gegründet wurde, hatte auch damit zu tun, glaube ich, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch sage, dass man Leute lieber auf ungefährlichem Terrain haben wollte, anstatt in der Philosophie.
Jein, würde ich darauf sagen. Es stimmt, es hat sich Anfang der 60er Jahre, haben sich junge Philosophen quasi zusammengetan und haben in der damals doch sehr, sehr harschen und auch mit harten Konsequenzen teilweise verfolgten Diskussionen, ob Marxismus oder Existenzialismus, das war das große Thema gewesen. Und damit die Diskussion über die Bedeutung des Einzelnen in der Gesellschaft für die Gesellschaft. Und da waren junge Philosophen, die gesagt haben, mit der Gesellschaft allein kommt man nicht aus. Der Einzelne ist für die Gesellschaft tragend und die Gesellschaft ist nur so viel wert, wie der Einzelne in ihr wert ist. Und unter diesen Prämissen ist dann sozusagen eine Hinwendung zu den künstlerischen Fächern zunächst einmal erfolgt, weil man gesagt hat, in der Kunst, in der Literatur, da tickt die Uhr doch etwas anders, auch ideologisch gesehen. Und im Zuge dieser Entwicklung kam es dann zu einer institutionellen Festsetzung sozusagen dieser neuen Gedanken und damit Ausgliederung aus der marxistisch-leninistischen Philosophie, aber ohne sozusagen das Attribut selbst marxistisch-leninistisch zu sein, zu verlieren. Es war aber dann in Berlin und in Leipzig an den Universitäten bis 1989 und darüber hinaus heute ja auch noch eine eigenständige Fachrichtung Kulturwissenschaft. Ja.
Aber war das denn so, dass man wusste, okay, wenn ich Kulturwissenschaft studiere, dann habe ich da auch als jemand mit philosophischen Interessen eher meine Ruhe oder meine Freiheit als an einem philosophischen Institut?
Ob man das als Student in den anfänglichen Semestern schon so gewusst hat, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber man hat es auf alle Fälle sehr schnell erfahren und war dann doch sehr zufrieden, sozusagen nicht in die unmittelbare Philosophie integriert zu sein, sondern bei der Kulturwissenschaft.
Aber wie drückte sich das denn aus? Also was war bei der Kulturwissenschaft möglich, was bei der Philosophie zum Beispiel nicht möglich gewesen
wäre? Es gab beispielsweise, als ich angefangen habe, das war die erste Matrikel Kulturwissenschaft, da war noch sehr vieles, weil die eigenen Kräfte noch fehlten, an Lehrveranstaltungen, die von den Philosophen sozusagen bestückt und beschickt wurden. Und da gab es die Tendenz, ja sozusagen sogar die Texte von Marx und Engels vorzusortieren und nur in Auswahl zu präsentieren als Pflichtlektüre. Da war eine der ersten Maßnahmen, wenn ich mich richtig erinnere, zu sagen, wir lesen sozusagen die ganzen Texte und in die Kontexte mit oder wir lesen sie gar nicht. Das war schon eine große Differenz zur Philosophieausbildung. Wobei ich dann allerdings sagen will, es gab, was die historischen Texte der Philosophie anbetrifft, immer die Tendenz, doch die ganzen zu lesen. Aber die Hauptrichtung, die Hauptdifferenz war die, dass man sagte, man muss sich den ganzen Marx angucken und der hat eben viel mehr Facetten, als die offizielle Doktrin es wahrhaben wollte.
Jetzt haben Sie gerade ein ganz interessantes Stichwort schon gesagt, nämlich historisch. Es sind ja einige Philosophen zu Philosophie-Historikern geworden, zum Beispiel Helmut Seidel. War das denn auch, Philosophiegeschichte zu betreiben und vielleicht dann in die Antike und ins Mittelalter zu gehen, war das auch so eine Art der Nischenstrategie?
Das könnte man so sehen, aber das ist sicherlich nicht die ganze Wahrheit. Denn zur Philosophie gehörte immer die Geschichte der Philosophie und die begann nun mal zumindest im europäischen Raum in der griechischen Antike. Insofern waren das immer große Fächer gewesen. Aber was es gegeben hat bei Helmut Seidel, waren seine Texte vor allen Dingen zur antiken Philosophie, aber auch zur Renaissance-Philosophie und zu Leibniz, waren große, große Lehrtexte gewesen, die also Pflichtliteratur waren und Generationen von sowohl Philosophiestudenten als auch Kulturwissenschaftsstudenten sind mit diesen Texten sozusagen groß geworden, sage ich mal, und haben über diese Texte zur Antike gefunden. Aber ich weiß es also, an der Berliner Humboldt-Universität war der Philosoph Wolfgang Heise tätig, bei der Philosophie zunächst einmal als Philosophiehistoriker, aber im Zusammenhang mit den Ereignissen des Prager Frühlings ist er aufgrund seiner Meinung in Ungnade gefallen und man hat lange überlegt, ob man ihn sozusagen entbindet. Er war zeitweise auch Dekan gewesen, er ist von dieser Position entbunden worden und er hat dann sozusagen Aufnahme, ich sage es in Gänsefüßchen, bei der Kulturwissenschaft gefunden und hat dann dort Philosophiegeschichte und Ästhetikgeschichte gelehrt und das war dann sozusagen für ihn eine, auch im existenziellen Sinne, eine Rettung gewesen. Und er hat Generationen von Studenten damit bekannt gemacht, wie man Geschichte eben auch in ihrer sehr, sehr differenten Vielfalt erleben kann und lehren muss.
Philosophie im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin im Gespräch mit der Kulturwissenschaftlerin Renate Reschke über die Philosophie in der DDR. Frau Reschke, wir haben eben schon gesprochen über Nischen und Rückzugsräume der Philosophie. Die Kulturwissenschaft, haben Sie gesagt, das war eine solche Möglichkeit. Das Fach, das Sie studiert und später auch gelehrt haben, allerdings haben Sie sich in dieser Nische dann auch wieder ganz schön aus dem Fenster gelehnt, wenn man das so sagen kann. Sie haben sich viel mit Friedrich Nietzsche beschäftigt und der war nun wirklich offiziell unerwünscht in der DDR. Wieso haben Sie sich auf ihn gestürzt? War das der Reiz des Verbotenen?
Nein, er war ja nicht verboten. Das wird ja auch immer gesagt, Nietzsche wäre in der DDR verboten gewesen. Das war er ja nicht. Es gab ein sogenanntes offizielles Nietzsche-Bild, das im Wesentlichen durch Georg Lukács formuliert worden war und übernommen wurde und gesagt wurde, das ist das gültige Bild Nietzsches und der ist festgelegt auf seine vor allen Dingen Vorreiterrolle für den deutschen Faschismus, für seine Vorreiterrolle eine Ideologie des Rassenhasses, der Herrenkultur, des Sklaventums und des Zugrundegehens an zu wenig Sklaventum zu sein. Und auch ein großer Kritiker von Demokratie und Sozialismus. Und damit sei er für ein Erbe im marxistischen Sinne der völlig falsche Vertreter der modernen bürgerlichen, sogenannten modernen bürgerlichen Philosophie. Das wurde auch so gelehrt. Also ich habe selbst solche Seminare und auch Vorlesungen an der Humboldt-Universität gehört, aber das war kein Anreiz zur weiteren Beschäftigung damit. Das kam bei mir, muss ich ganz konkret sagen, ich war 3 Jahre an der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg und habe dort Ästhetik gelehrt. Und die dortigen Kunststudenten, die haben Nietzsche gelesen, aber inoffiziell. Und die haben das sogar in Lehrveranstaltungen gemacht. Und das hat mich geärgert. Und die haben mich gefragt, was sie da lesen. Und wir sind dann darauf gekommen, es waren Nietzsche und Freud. Und haben dann gesagt, entweder wir lesen zusammen oder gar nicht. Jedenfalls nicht in meinen Lehrveranstaltungen.
Also die haben das unterm Tisch gelesen?
Ja, da begann dann das Interesse im Grunde genommen daran. Und dann haben wir uns gemeinsam hingesetzt, haben es gemeinsam gelesen. Und wie gesagt, dann habe ich von da aus weitergemacht und habe da habilitiert, aber dann schon wieder an der Humboldt-Universität.
Aber das ist dann ja auch eine interessante Situation. Also Sie dürfen sich mit diesem Denker beschäftigen, aber nur sozusagen, so wie Sie es jetzt gerade geschildert haben, offiziell unter der Prämisse, dass sozusagen dieses Bild eingehalten wird, was offiziell vorgegeben war.
Nein, ganz und gar nicht. Wir haben also in Babelsberg haben wir Texte gelesen und haben die Texte sehr, also Nietzsche-Texte sehr genau gelesen und also quasi Seite für Seite. Und das ist ja schon etwas anderes, als wenn man ihn sozusagen ideologisch voreingenommen zur Kenntnis nimmt. Und an der Humboldt-Universität, dann habe ich zunächst einmal Nietzsche gar nicht gelehrt, sondern habe meine Habilarbeit geschrieben und habe dann in diesem Zusammenhang danach dann Lehrveranstaltungen gemacht, Seminare allerdings. Und die waren sehr, sehr offen gewesen. Da ging es also um Kulturkritik, da ging es um, so war der Titel meiner Habilarbeit, die anspornende Verachtung der Zeit und dieses sozusagen philosophische Moment von Verachtung von kritikwürdigen Zeitumständen. Das war sozusagen der rote Faden, der sich da durchzog und der wurde von niemandem beanstandet, muss ich sagen. Da habe ich also eine ganze Reihe von Studenten, Generationen, einen anderen Nietzsche sozusagen nahegelegt und was ja auch eine Reihe von Früchten hatte.
Galt denn der offiziellen Staatsführung das denn nicht als gefährlich? Also gerade wenn Sie jetzt diesen Titel zitieren, die anspornende Verachtung der Zeit, man bezieht das dann ja doch unweigerlich, wenn man sich damit auseinandersetzt, auf die eigene Zeit und wird ihr gegenüber
war
kritisch.
War ja auch über Strecken so gemeint, das will ich schon zugeben. Naja, die offizielle Staatsführung interessiert sich nicht für einzelne Lehrveranstaltungen an Universitäten, hat sich dafür nicht interessiert, aber es gab schon orthodoxe Systemwächter, die sich dafür interessiert haben. Also der Name Wolfgang Harich muss in diesem Zusammenhang genannt werden und der hat natürlich sehr dazu beigetragen, dass sich so die Öffnung des Denkens über Friedrich Nietzsche, das Umdenken in der DDR sehr verzögert worden ist. Denn er hat also interveniert bei Verlagen, er hat, wie soll man sagen, Denunziationsbriefe geschrieben an Willi Stoph und an Kurt Hager, die dann namentlich aufgeführt haben, eine Reihe von Namen, darunter war meine auch bei, dass man doch diesen Leuten das Handwerk legen muss.
Wolfgang Harich ist einer der großen Philosophen der DDR gewesen oder Philosophiehistoriker oder großen Intellektuellen. Hat das denn, dass Sie ins Visier von Wolfgang Harich sozusagen geraten
sind, diesem ja doch sehr einflussreichen DDR-Philosophen und Philosophie-Historiker, der ja, so wie Sie es jetzt schildern, eine regelrechte Kampagne gefahren hat gegen Nietzsche. Hat Ihnen das Ärger eingebracht?
Ich will etwas anders anfangen. Ich will erstens sagen, also Wolfgang Harich ist aus meiner Sicht ein sehr kompetenter Philosophiehistoriker gewesen, aber nach eigener Aussage hatte er gesagt, also alles differenzierte Nachdenken über Philosophie hört bei ihm bei Nietzsche auf. Also, und das muss man sagen, es war tatsächlich so. Er war in den letzten Jahrzehnten, also nach seiner Entlassung aus der Haft, kein führender Philosoph mehr. Er hatte keine Funktion gehabt. Er war nicht mehr Mitglied der SED gewesen. Er ist zwar juristisch rehabilitiert worden, aber er führte im Prinzip ein Rentner-Dasein, aber nutzte dieses Dasein doch, um die philosophischen Strömungen, die gegen die offizielle Linie war, doch sehr argwöhnisch zu beobachten. Und das hat bei ihm dazu geführt, dass er eine ganze Reihe von Leuten, nicht nur mich, denunziert hat bei entsprechenden Kreisen. Das ist also so ein Punkt. Er hat also vor allen Dingen auch Literaturwissenschaftler, er hat Wolfgang Heise denunziert. Er hat bei den Verlagen interveniert, Nietzsche nicht zu veröffentlichen. Er hat da schon eine große Aktie, er hatte eine große Angst gehabt, dass das Röcken, also der Geburtsort von Nietzsche, ein Wallfahrtsort für die internationale Nietzsche-Fanatiker, wie er sagte, werden würde. Es hat für mich die Konsequenz gehabt, die negative Konsequenz, dass meine Habilarbeit nicht veröffentlicht worden ist. Man hat es also immer wieder auf Eis gelegt, sowohl der Akademieverlag als auch der damals existente Verlag der Wissenschaften. Die haben immer gesagt, sie warten das nächste große Plenum ab, da wird sich einiges ändern. Aber das hat sich bis 1989 ja nicht geändert.
Hat er denn sich mit Ihrer Habilitationsarbeit über Nietzsche ganz konkret auseinandergesetzt?
Das muss er haben, denn es wurden Pflichtexemplare ja an die Universitätsbibliotheken gegeben, wie das also akademisch üblich ist. Und ich habe nach der Wende erfahren, dass Studenten sich dieses Exemplar ausgeliehen haben und also dort die Schriftzüge Harichs an verschiedenen Stellen waren, wo also ich irgendetwas vom Gegner geschrieben hatte. Nein, stimmt nicht, Frau Reschke ist der Gegner. Und ideologisch gefährlich und solche Anmerkungen waren da zu sehen, ja.
Es gab dann ab der Mitte der 80er Jahre eigentlich schon ja so ein Tauwetter in der DDR mit Gorbatschow, mit der Perestroika, so ab 1985. War das in der Philosophie auch zu spüren? War das schon die Zeit, als Sie dann Studierenden den Nietzsche, den anderen Nietzsche nahebringen konnten?
Ich kann es wieder nur für die Kulturwissenschaft sagen. Da war es möglich gewesen, unter anderem, und es war auch noch mehr möglich, das muss ich auch sagen. Ich habe dann unter anderem in der damals doch renommierten Zeitschrift Weimarer Beiträge über Nietzsche veröffentlicht, und zwar nicht die orthodoxe Meinung, sondern die differenzierte Meinung. Das wurde dann zwar durch Wolfgang Harich auch der weitere Verkauf dieses Exemplars der Zeitschrift verhindert, also die wurde dann aufgekauft und sollte nicht mehr verkauft werden im freien Handel. Solche Versuche gab es schon, aber die liefen eigentlich leer. Und es gab, wir haben an der Humboldt-Universität Tagungen gemacht zur Philosophiegeschichte, zur modernen Philosophiegeschichte, zum modernen kulturellen Freizeitverhalten, im Übrigen zusammen mit Lothar Bisky, der ja zum Freizeitverhalten von Jugendlichen geforscht hat. Und da habe ich auch über Nietzsche gesprochen mit einem Aufsatz, der dann alle sehr erstaunt hat, dass Nietzsche so etwas gesagt hätte, nämlich unter dem Titel »Erst seit du eine Uhr hast, musst du wissen, wie spät es ist«. Und da ging es um Prozesse der modernen Arbeits- und Freizeitsituation unter industriellen Bedingungen. Und das war mit Blick auf die aktuellen Bedingungen unter DDR-Verhältnissen ja nicht uninteressant.
Dann 89 kommt der Mauerfall, kommt die Wende. Einerseits vermutlich eine Befreiung, andererseits wurden ja viele philosophische Institute und Seminare auch abgewickelt und dicht gemacht. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Es war eine unruhige Zeit, es war eine unsichere Zeit, weil niemand wusste, wie die Zukunft weiter sich gestalten würde. Es wurden alle Professuren ja zunächst einmal kassiert in dem Sinne, dass also alle Professuren neu ausgeschrieben wurden an den Instituten. Was in der Regel zur Folge hatte, dass man den ehemaligen Lehrstuhlinhabern, den meisten zumindest, nahegelegt hat, sich nicht auf die neuen Professoren zu bewerben. Die blieben zwar dann Professoren, aber sogenannte Professoren alten Rechts, also ohne jede akademische Möglichkeit der Einflussnahme. Das war das eine. Das zweite war, dass bei der Kulturwissenschaft sehr schnell klar wurde, dass es auch da Veränderungen geben würde. Die hat es auch gegeben. Es wurden sogenannte Leitprofessoren ausgeschrieben, wo man von vornherein sagte, da sollten sich ehemalige DDR-Wissenschaftler nicht drauf bewerben. Die waren also von vornherein nur für Kollegen aus den alten Bundesländern vorgesehen. Das ist auch Realität geworden. Aber in der Kulturwissenschaft war es dann so, dass die beiden anderen Lehrstühle für Ästhetik dann mit Frauen besetzt wurden und mit Frauen aus der ehemaligen DDR. Ich hatte mich auch beworben, muss dazu sagen, ich hatte in der DDR keine Professur, sondern war Gänsefüßchen nur Dozentin, weil es einen Lehrstuhl für die Geschichte der Ästhetik nicht gab. Der ist dann nach der Wende erst sozusagen intronisiert worden. Ich habe den auch bekommen, aber es gab auch sehr negative Erfahrungen, dass sich Kollegen, dass westdeutsche Kollegen, die also erst sehr, sehr aufgeschlossen schienen, sich dann auf alle 6 Lehrstühle, die also ausgeschrieben waren, beworben haben mit der Meinung, sie könnten das alles. Gott sei Dank haben die nicht einen dieser Lehrstühle erhalten. Also solche negativen Erfahrungen gab es schon. Und dass also plötzlich die eigene intellektuelle oder wissenschaftliche Biografie doch sehr in Frage gestellt schien.
Es gab ja umgekehrt auch DDR-Philosophen, die dann Karriere an Unis in Westdeutschland gemacht haben. Waren das Ausnahmen?
Erstens waren Ausnahmen, zweitens war es nicht gleich. Diese Kollegen waren, soweit ich sie kenne, etwa um nur einen Namen zu nennen, Hans-Martin Gerlach, erst mehrere Jahre arbeitslos gewesen, ehe sie dann, er hat in Mainz die sogenannte Kant-Professur erhalten. Das war eine Ausnahme. Es war eine historische Professur. Er war ja Philosophiehistoriker. Hans-Christoph Rau hat dann in Greifswald eine Professur erhalten, auch eine, die eher historisch orientiert war. Ich sehe es als Ausnahme, ja.
Vielen Dank. Das war ein Gespräch mit Renate Reschke über die Rolle der Philosophie in der DDR und über das, was nach dem Mauerfall von ihr bleibt.